ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast der drei Lübecker Hochschulen. Mein Name ist Johanna Helbing und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit meinen Gästen in die Nullerjahre eintauchen. Es ist ein Jahrzehnt voller Umbrüche, mit Folgen, die bis heute spürbar sind. Am 31.12.99 tritt der russische Präsident Boris Jelzin überraschend ab. Er übergibt all seine Amtsvollmachten an den damaligen Regierungschef, Wladimir Putin. Silvesterpartys wurden von Groß und Klein rund um den Globus gefeiert, zum Beispiel bei einer Kindersilvesterparty mit Blümchen und DJ Bobo. Gleichzeitig warnten Experten vor dem sogenannten Year 2000 Bug. Sie befürchteten, dass weltweit Computersysteme aufgrund des Datumswechsels ausfallen würden. Heute mit mir an den Mikrofonen sind Fabian Bade, Musikpädagoge an der Musikhochschule Lübeck. Hallo Fabian.
Hi.
Dann Rüdiger Laban, Historiker und Germanist, der von 1987 bis 2020 Pressesprecher der Universität zu Lübeck war. Hallo.
Hallo.
Und Horst Hellbrück, Professor für Kommunikationssysteme an der TH Lübeck. Hallo Horst.
Hallo.
Ja, Fabian, meine erste Frage geht an dich. Hättest du zu DJ Bobo bei der Silvesterparty getanzt?
Auf gar keinen Fall. Das waren die Ausläufer meiner Teenagerzeit und ich kann mit Sicherheit sagen, dass alles, was nicht klassische Musik oder Heavy Metal war, für mich keine Musik war, nicht die toleranteste Zeit und ganz sicher nicht.
Okay, schon mal eine starke Meinung zu Anfang, das finde ich gut. Ja, Rüdiger, wie blickst du als Historiker auf die Jahrtausendwende? Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben in der Zeit?
Der Angriff auf die Twin Towers. USA. Ich habe das doch in Erinnerung als ein Jahrzehnt großer Ereignisse und großer Unsicherheiten. In Deutschland begann die Politik sich zu orientieren auf die internationalen Zusammenhänge. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Zeit, Einführung des Euro.
Ja, und Horst, ist das bei dir auch so? Erinnerst du die Zeit auch so spannend? Und hattest du auch Bedenken beim Year 2000 Bug?
Ja, ist ein guter Punkt. Der Millennium Bug, wie er, glaube ich, so hieß, ist mir auch in Erinnerung. Ja, weil sehr viel im Vorfeld darüber diskutiert wurde. Und man sich dann schon gefragt hat, ich komme ja aus der Elektrotechnik, aber natürlich kenne ich auch die Informatik. Ich habe ja auch als Softwareentwickler gearbeitet. Auch vor dieser Zeit und dann gesagt, ja, kann denn da was passieren oder wie schlimm kann das sein? Aber es war eine gewisse Anspannung, es war schon ein bisschen da. Also ich kann mich noch daran erinnern, an Silvester standen wir da und haben dann gesagt, so gemunkelt, ach ja, vielleicht geht gleich das Licht aus und na, wir sitzen alle im Dunkeln. Aber das ist ja nicht so gekommen und die Auswirkungen waren ja für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern, so marginal, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber redet.
Ja. Kannst du erklären, was damals die Befürchtung war, also was das Problem war?
Ja. Die Befürchtung war, dass wir alte Computersysteme hatten, die in den 80er Jahren entwickelt wurden oder auch in den 90ern, die einfach gar nicht dafür konzipiert waren oder die Weitsicht gar nicht so war, dass die auch bis zum Jahr 2000 noch funktionieren. Und da dachte man, da gibt es irgendwie so einen Überlauf oder die sind dann irgendwann im Jahr 1900 irgendwas. Und wenn die Zeiten nicht mehr funktionieren oder synchron sind, dann kann ja, was ich mit Börsenkursen, mit vielen Systemen, Banken, könnte es dann doch zu Schwierigkeiten kommen.
Okay, das ist ja zum Glück ausgeblieben. Ja, Rüdiger, du hattest erwähnt 9/11. Das ist ja ein sehr, sehr prägendes Ereignis gewesen in der Zeit. Und alle erzählen sich ja auch immer, was man an dem Tag gemacht hat. Wisst ihr das noch? Also wir können da jetzt nicht wissenschaftlich drauf blicken, weil wir keinen Experten in der Runde haben, aber
ich weiß es noch, ich saß im Büro in der Uni, ganz normaler Arbeitstag, und meine Frau rief mich dann an, als die Fernsehübertragung zu Hause anfing, das in Dauerschleife und aktuell zu bringen. Ich hatte den Fernseher im Büro und habe den sofort eingeschaltet. Es waren ja ganz unglaubliche Bilder, erschreckend.
Ja, ich erinnere mich auch gut dran. Ich war auf dem Lehrgang für Zivildienstleistende, für angehende Zivildienstleistende in der Nähe von Bremen. Und als einziger der Zivildienstleistenden, das waren etwa 100 der Lübecker Uni, war ich nicht in Kiel, sondern in Bremen, kannte niemanden und war in einer Sitzung mit einem Theologen und einem Berufssoldaten. Und die haben sich gerade vorgestellt und es wurde sofort abgebrochen, Fernseher angemacht. Und dann haben wir eigentlich eine Woche das angeschaut und darüber reflektiert, was das jetzt bedeuten könnte. Mhm.
Ja, für mich auch eine sehr besondere Situation. War sehr, sehr bedrückend, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dadurch, dass ich damals im internationalen Umfeld auch gearbeitet hatte, auch mit Amerikanern zusammen, war das schon eine sehr, sehr besondere Situation. Ja. Mhm.
Ja, ich habe in meiner Recherche, Fabian, habe ich gesehen, dass, lass mich nicht lügen, aber ich meine, es war My Chemical Romance, auch aus diesem Ereignis heraus entstanden ist.
Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja.
Es könnte sein.
Genau, aber die neue Welle sozusagen, das gehört ja dann zu der neuen Emo, man nannte es so, Emo-Musik.
Genau. Ja, es gab verschiedene Wellen in den, ich würde sagen, die 2000er Jahre sind so das letzte Jahrzehnt, wo man noch, also zumindest popkulturell Genres und Stile zuordnen kann, sagen, da war viel Rap- und Hip-Hop-Kultur, Emo, New Metal, gab es so als Nachfolge von den Boy- und Girl-Bands der 90er Jahre, gab es so Casting-Bands, die dann so eine kürzere Halbwertszeit hatten meistens, dass man das noch einordnen konnte, genau, und die Emo-Bands oder My Chemical Romance oder Dashboard Confessional, sowas, die haben schon ein großes Weltschmerzpotenzial gesucht. Ich bin nicht sicher, wenn die das kommuniziert haben, dass das der Grund gewesen ist. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine Einschätzung bei vielen Bands, da werden alle möglichen politischen und gesellschaftlichen Ereignisse herangezogen, um diese Idee so ein bisschen zu verkörpern. Unserer Generation geht's so schlecht. Das passiert aber heute immer noch. Ne? Es gibt Bands wie The 1975, die groß auf der schwierigen Situation, der sich Heranwachsende befinden, rumreiten. Also das gibt es immer noch. Mhm. Aber das war das letzte Jahrzehnt, wo man das Stilistische auch zuordnen kann. Mhm. Und in dem Genre ist das ganz ausgeprägt. Ja.
Ja. Okay. Was für musikalische Dinge hast du denn im Ohr, wenn du an dieses Jahrzehnt denkst? Also was ist da so passiert an Umbrüchen? Das ist ja wirklich auch ein Jahrzehnt der Umbrüche und das geht ja auch bei euch allen dreien in eurer Profession so.
Also ich finde ganz bemerkenswert an den Nullerjahren, dass sowas wie Hip-Hop, Rap-Kultur, Musik aus diesem Kontinuum, das ist gewachsen. Ne? Also Rap geht auf die ganz späten 70er und frühen 80er zurück und da sind so viele Gangster-Rap-Ausprägungen in den USA, Eminem zum Beispiel, sowas, oder in Deutschland dann Fanta 4, also ein bisschen gemäßigter, ist jetzt kein Gangster-Rap. Das sind aber Sachen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und Rockmusikspielarten ja irgendwie auch. Und Boy- und Girl-Bands in den 90ern sind nicht unbedingt gecastete Gruppen. Und zum Beispiel die Sex Pistols als Punkband in den 70ern sind auch gecastet, ne, von Malcolm McLaren und Vivienne Westwood. Und also das Phänomen ist älter. Und in den 2000er Jahren haben wir zum ersten Mal dieses Ding, es verändert sich in der Medienlandschaft alles. So Produktionsfirmen, Fernsehsender greifen ein, haben diese Casting-Formate. Und Stefan Raab ist das beste Beispiel. Der greift was aus der Popkultur auf, schreibt den Song Maschendrahtzaun, vermarktet dann diese Leute und hat alle zwei, drei Monate ein neues Thema, einen neuen Song und ist viel schneller als die Musikindustrie. Also nicht mehr die Schallplatte, sondern YouTube, auch Fernsehsender spielen mit. Und es gibt eine viel kürzere Reaktionszeit und auf einmal ist im Musikbusiness und in der Medienlandschaft, was das angeht, alles anders. Und das ist für mich so ein ganz zentraler Umbruch der Nullerjahre, dass auf einmal nicht mehr wie Sony entscheidet, welche Band rausgebracht wird oder welche Künstlerin, sondern jetzt müssen sie damit sich auseinandersetzen, dass dieser Stefan Raab. Und der hat irgendwie Leute berühmt gemacht, das war nicht geplant. Mhm. Und also das ganze System ist gehackt. Und das ist für mich ein zentraler Umbruch in der Musiklandschaft. Das ist übrigens nicht nur für Popkultur. Da gab es auch die drei Tenöre, the Ten Tenors, dann diese irgendwie Gregorian Chant, irgendwie so Typen mit Mönchskutten, die irgendwas gesungen haben, in Fantasiesprache, was nicht mal lateinischer Gesang war. Und das läuft dann aber irgendwie auf Grammophon oder so. Also auf einmal alles anders.
Mhm. Ja. Horst, wie war das? Du hast ja in der Zeit auch deine Promotion gemacht, ne? 2004 warst du fertig, meine ich.
Genau, ja.
Genau. Da ging es um drahtlose Netzwerke, drahtlose Kommunikationstechniken. Kannst du uns erklären, was in der Zeit damals passiert ist an technischen Entwicklungen und Neuerungen?
Ja klar, mache ich gerne. Also ich habe damals 2000 angefangen und da hatten wir so die ersten WLAN-Karten gekauft, die wir dann in den Computer eingesteckt haben. Also da war WLAN noch gar nicht flächendeckend und wir waren als Hochschule dann auch dabei und haben eine WLAN-Installation gemacht. Also ne, wirklich diese Access Points, die sahen schon so ähnlich aus wie die jetzigen, die man auch zu Hause hat, dann sozusagen in der Fläche verteilt auf den verschiedenen Stockwerken, um halt eben eine WLAN-Infrastruktur zu machen. Aber so ein Laptop oder ein Notebook, was man damals hatte, die hatten noch gar keinen WLAN. Also man musste wirklich eine zusätzliche Karte kaufen. Und wir haben uns damit beschäftigt, wie Geräte dann untereinander kommunizieren können. Hatten einen Anwendungsfall damals in Heidelberg, den Touristenführer. Da hatten wir uns vorgestellt, dass die Touristen ein Gerät bekommen. Das würden sie ausleihen, weil wir gedacht haben, das ist bestimmt so teuer, dass man sich das nicht anschafft. Und dann können die dort gemeinsam Heidelberg erkunden. Können untereinander kommunizieren, können sich Tipps geben im Sinne von, guck mal, geh mal dahin oder hier ist die Schlange zu lang. Und das wollten wir machen, indem die Geräte einfach untereinander kommunizieren. Ne? Damals gab es so, ja, sag mal, das iPhone war noch nicht erfunden, ne? Sondern man hatte eher ein PDA, so nennt sich das Personal Digital Assistant, oder ein XDA, die dann schon, ich sag mal, ein bisschen weiter waren mit einem so Touch-Display oder mit Stiftbedienung. Und sowas hatten wir uns vorgestellt, dass darüber Kommunikation stattfindet, die vielleicht auch ein Spiel machen, dass man das Ding vielleicht auch den Kindern mal an die Hand drückt und die können dann irgendwas mitmachen, entdecken, erkunden, um die Stadt schon ein bisschen digitaler zu machen.
Mhm. Hattet ihr solche Geräte auch? Ein PDA? Weil ich habe das im Vorgespräch tatsächlich das erste Mal gehört. Ich oute mich hier, ich werde ja dieses Jahr 30. Ich habe das nicht kennengelernt.
Nee, ich hatte es nicht zu der Zeit. Aber ich erinnere mich ganz gut, dass das so ein Umbruch war im Kommunizieren. Von der Uni-Leitung und vom Veranstaltungsmanagement und so weiter waren wir natürlich immer daran interessiert, auch Studierende zu den Veranstaltungen einzuladen und sie zu informieren. Das ging häufig noch über Plakate oder über Flyer oder so. Und die überraschende Erfahrung war dann die, dass die Studierenden schon auf völlig neuen Kanälen untereinander in Verbindung standen. Also aus der Zeit stammt ja auch dieses Phänomen der Flashmobs. Und da gibt es wunderschöne Flashmobs aus Lübeck. Ich erinnere das einmal am Kreisverkehr, am Mühlentorteller, wie da plötzlich aus allen Stichstraßen Fahrradfahrer zusammenkamen und die Autos kamen nicht mehr rein und nicht mehr raus aus dem Kreisverkehr. Und es war uns ein Rätsel im Grunde, wie die Studierenden eigentlich diese schlagartige Kommunikation hinbekamen.
Ja, das finde ich sehr erstaunlich, weil ich damals auch zu der Zeit mit diesen Werkzeugen schon in Berührung gekommen bin. Also Skype zum Beispiel hatten wir damals im Einsatz auch für diese Kommunikation. Und vieles von dem, was wir heute so einsetzen, gab es da schon oder wurde entwickelt. Ne? Also wir reden ja jetzt heutzutage über Facebook, über die anderen sozialen Medien. Das war damals schon da. Also ich kann mich noch daran erinnern, das hieß damals der Vorläufer, beziehungsweise Xing hieß vorher OpenBC. Ich habe zu der Zeit irgendwie 2002 habe ich mir ein Konto angelegt. Das habe ich heute noch und hatte aber eher noch nicht, ich sag mal, in die gesamte Breite gefunden, hatte ich den Eindruck. Dass das so 2000 zwar von dem einen oder anderen genutzt wurde, aber es doch irgendwie 15 Jahre dauert, bis wir das dann wirklich einsetzen oder produktiv einsetzen.
Mhm. Ja, Skype war 2003.
Ja. Mhm. Facebook 4?
2004, ja. Genau.
Facebook, ja. Ich habe das in dem Auslandssemester 2007 kennengelernt, hat es vorher schon mal gehört, aber es hatten eher so Leute, die mal im Ausland waren und von den Kommilitonen, Kommilitonen hier eigentlich keiner, aber diese Flashmob-Verabredung, ich war da übrigens dabei bei der Fahrradrunde, war tatsächlich und einmal auf dem Kohlmarkt auch bei so einem Tanz-Flashmob und die Verabredungen fanden über StudiVZ statt, also ja, das war, hat auch noch eine ganze Zeit gedauert, 2007, 2008 war das, würde ich nicht sagen, dass die meisten hier Facebook hatten, sondern StudiVZ.
Das kam 2005 raus.
Ja, ja, und da auch die Verabredung zu privaten Treffen in geschlossenen Gruppen, aber auch, wir haben unser Vorlesungsverzeichnis dann verlegt, ne? Also einfach Absprachen wie Professor X ist heute krank und bevor man eine Mail-Account angeschmissen hat morgens, wurde kurz in die StudiVZ-Gruppe geguckt, findet das Seminar statt, ja, nein. Das war der neue Kommunikationsweg. Ich habe 2003 angefangen zu studieren und als StudiVZ dann kam, war das so Kaffee kochen, duschen, StudiVZ gucken, ob ich hin muss.
Mhm. An der Musikhochschule, genau. Lübeck hast, ja, du angefangen, ne? Ja. genau, das hatte ich mir nämlich auch nochmal aufgeschrieben, dass du in der Zeit angefangen hast. Du hattest auch von so einer interessanten Geschichte mit der WG und Professor Klotz erzählt im Vorgespräch.
Professor Kötter.
Kötter.
Mhm, ja. Thomas Kötter, der ist jetzt Professor für Allgemeinmedizin.
Genau.
Und er war damals der AStA-Chef an der Uni. Und deswegen war ich dann in diese Lübeck rettet seine Uni-Geschichte. Das zog sich ja über ein paar Jahre. Ne? Ich weiß nicht, wann das losging. Involviert und er hatte diese Demos organisiert und mich mit meiner Band gebucht. Wir haben dann auf diesem offenen Wagen in Kiel als eine der Bands dort gespielt. Und genau, daran erinnere ich mich. Und er hat mir von so einem Wettbewerb berichtet, sagte, da gibt es diesen Pastor, Dr. Bernd Schwarze, der hat ein Gedicht geschrieben und wir brauchen so eine Art Kampfsong. Und dann habe ich mit Bernd Schwarze diesen Song geschrieben. Mhm. Für, der wurde dann im Rathaus gespielt und irgendwie auf einer Demo.
Mhm. Okay, also 1, 2, 3. Wir fordern Rücktritt. Wir wollen, dass die Uni lebt. Wir fordern Rücktritt. Wir wollen, dass die Lager geht. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen für die Uni und für das Land. Wir kämpfen, 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 doch nichts auch in unserer Hand. Wir fordern Rücktritt. Wir wollen, dass die Uni lebt. Wir fordern Rücktritt. Wir wollen, dass die Lager geht. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen für die Bildung, für das Land. Wir kämpfen, 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 noch liegt auch in unserer Hand. Wir fordern Rücktritt. Wir wollen, dass die Uni lebt. Wir fordern Rücktritt. Wir wollen, dass die Lage geht. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen für die Bildung, für das Land. Wir kämpfen, 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 noch liegt auch in unserer Hand. Wir fordern Rücktritt.
Für dieses Projekt. Genau. Deswegen, das war so meine Beteiligung an diesem ganzen Projekt. Und deswegen erinnere ich mich sehr bildhaft daran.
Ja. Unter dem Stichwort Lübeck kämpft für seine Uni. Magst du uns mal erzählen, was da los war?
Das ist in zwei Stufen passiert. Einmal 2005, also in der Mitte des Jahrzehnts, über das wir sprechen. Und dann ganz am Ende 2010 der zweite Schlag. Beides waren Initiativen der Landespolitik. Die erste 2005 zielte darauf ab, dass es in Schleswig-Holstein eine Landesuniversität geben sollte und dass die Universitäten Lübeck und Flensburg integriert werden in diese eine Landesuniversität. Maßnahmen waren der Hintergrund. In Lübeck zündete das wie eine Bombe und ich erinnere mich auch genau an diese Rede des damaligen AStA-Vorsitzenden Thomas Kötter auf dem Kohlmarkt in Anwesenheit des Ministers, der nun dieses Vorhaben vertreten sollte. Und das war das erste Mal, dass diese gelben T-Shirts in Lübeck wirklich sichtbar wurden. Lübeck kämpft für seine Uni. Plakate überall. Eine Website, die sehr schnell eingerichtet wurde. Lübeck kämpft. Das Ganze zog sich dann über die Wintermonate hin. Und es wurde dann eine Einigung gefunden und das Vorhaben war vom Tisch, Landesuniversität. Es hat verschiedene Facetten gehabt, natürlich, aber eine Form der Ablehnung kam auch von der Universität Kiel, weil Kiel sagte, eine Änderung unseres Namens, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, kommt für uns überhaupt nicht in Frage, ist No-Go. Landesuniversität Schleswig-Holstein möchten wir nie heißen. Und 5 Jahre später kam dann der zweite Schlag, der begann im Frühjahr, so um die Pfingsttage herum. Auch da waren die Studierenden sehr schnell sehr hellhörig geworden. Das war so zwischen den Zeilen zu lesen, eigentlich in einem einzigen Presseartikel damals. Und das Thema des Presseartikels war auch eigentlich ein ganz anderes. Denn in der Zeit ging es um die Idee, ob man das Universitätsklinikum UKSH privatisieren könne. Auch ein ganz heißes Thema. Ging über mehrere Wochen durch die Zeitungen und die politische Diskussion. Und dann gab es einen Zeitungsartikel, der das in einem winzigen Nebensatz zum Ausdruck brachte, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zu privatisieren und das Medizinstudium in Lübeck zu schließen. Und das war eine Bombe, davon hatte niemand vorher gehört. Ich erinnere mich noch genau, dass unser Präsident, das war damals Professor Dominiak an der Uni, schnell sich in Kiel bemühte, einen Gesprächstermin im Ministerium zu bekommen. Das müsse doch wohl ein Missverständnis des Journalisten sein. Das konnte sich niemand vorstellen. Es war nichts angekündigt worden. Es gab einen Koalitionsvertrag, der damals noch neu so seit einem halben Jahr im Amt befindlichen Landesregierung. Und das war eine Koalition des Aufbruchs, so nannte die sich, den Hochschulen war ausdrücklich weitere Förderung zugesagt worden. Und deshalb konnte eigentlich niemand begreifen, was da los war. Es stellte sich dann aber eben heraus, dass Sparvorschläge erarbeitet worden waren hinter verschlossenen Türen. Auch Politikernamen, die heute noch aktuelle Politikernamen sind, damals in der Landespolitik beteiligt. So eine Giftliste, kann man sagen, von Maßnahmen, die den Landeshaushalt deutlich entlasten würden. Und das wäre eben die Schließung des Medizinstudiums in Lübeck gewesen. Mhm.
Ja, Horst nickt.
Ja, an die Zeit kann ich mich auch noch erinnern und ja, ich glaube, das hat sich sehr gut formiert. Ich glaube, dieser, wie Sie sagen, Widerstand, aber einfach darauf aufmerksam machen, dass in Lübeck, und das muss man ja schon sagen, auch in der Hochschule, an der Universität, aber auch im Klinikum, dass da wirklich tolle Sachen passieren und dass man wirklich gesehen hat, man kämpft dafür. Und das war in der Breite der Bevölkerung auch wirklich angekommen. Die gelben Aufkleber, ich glaube, die waren noch jahrelang zu sehen. Die waren auf, will ich sagen, jeder Straßenlaterne, aber auf den Pfosten waren die immer noch sichtbar. Ich glaube, hat irgendwann, weiß ich nicht, 2015 noch ein Auto, wo, glaube ich, so ein Aufkleber drauf war. Ja, das erinnert einen ein bisschen daran. Mhm. Schön, dass diese Zeiten vorbei sind, dass solche Ideen oder Gedanken, ich sag mal, Lübeck, um einen Teil der Hochschule zu berauben oder das Hochschulsystem komplett zu verändern, dass das momentan vorbei ist.
Das war eine Zeit, wo so haushaltsplanerisch und von den politischen Maximen her die schwarze Null eine ganz hohe Bedeutung hatte, also Haushaltsentlastung, das ist der eigentliche Hintergrund für die Vorhaben, aber bestimmt hat sich niemand vorgestellt, was für einen breiten, Horst, du hast es eben gesagt, was für einen breiten Protest das in Lübeck hervorgerufen hat. Ich erinnere mich an einen so türkischer Friseur in der Innenstadt. Ich vermute mal, Der hat ansonsten mit den Hochschulen nicht viel zu tun gehabt. Aber der hatte groß das gelb-schwarze Plakat sich ins Schaufenster gehängt, gab den Lübecker Nachrichten Interview und war völlig begeistert bei der, das geht überhaupt nicht, und legte sich ins Zeug. Und das war für mich das Zeichen, es sind also gar nicht nur die Hochschulen, die sich jetzt dagegen wehren, sondern die ganze Stadt.
Mhm. Ja, du hast ja erzählt, dass du es so ein bisschen musikalisch begleitet hast. Kannst du das noch mal wiedergeben, wie das zustande kam?
Ja, bei der Demo.
Mhm,
ja,
genau.
Also einmal eben die Kollaboration mit Bernd Schwarze, dass ich quasi offiziell dann irgendwann das Votum hatte, ich soll diesen Protestsong schreiben, der aber, also den Text hat Bernd Schwarze gemacht und ich eben die Musik. Und das war dann aber bei anders, ich glaube auch bei der Demo, wo Thomas Kötter die Rede gehalten hat und Herr Dominiak da war, auch nochmal im Rathaus, also bei ein paar Veranstaltungen, aber jetzt nicht besonders viele. Ansonsten sind wir eben auch gebucht worden, also das, vielleicht das nochmal so als Einordnung, die Nullerjahre neben Rapkultur, Rockmusik, was in Deutschland nochmal besonders war, muss ich ganz kurz zwei, drei Sätze zu sagen, weil kam ja diese Diskussion der Deutschquote im Radio auf. Und dieses, also so eine Art, dass in den verschiedenen Ländern so eine Quote gefordert wird. Das gibt es auch in anderen Ländern und das Konzept ist auch ziemlich alt. Aber in Deutschland war diese Diskussion aktuell, ich weiß nicht genau, 2002, 2003, aber so in dieser Zeit kam das auf. Hat sich ironischerweise selbst ad absurdum geführt, weil in genau dieser Zeit wurden die paar großen deutschen KünstlerInnen, Künstler, die es gab, die erfolgreich waren, Westernhagen, Maffei, Lindenberg, dann irgendwie Rammstein seit Mitte der 90er, also ein paar Bands und Künstler, die waren eben schon über die meisten davon länger da. Und auf einmal gab es eine neue Welle. Also Deutsch zu singen war bei jüngeren Menschen bis dahin, ich würde jetzt mal tendenziell grob verkürzt sagen, uncool. Das gab es einfach nicht. Und mit den 2000ern hat sich das gewendet. Dann gab es auf einmal Wir sind Helden, die dann auch, dass so eine Band, die so Musik macht, bei Rock am Ring singen darf und zur Hauptzeit, die das füllt, das war neu. Dann gab es Juli, Silbermond. Dann irgendwie 2-3 Jahre mit Verzögerung, 2004, 2005, Revolverheld, Tokyo Hotel. Und in diesem Fahrwasser war ich mit meiner Band auch unterwegs und viele andere, gab so Homepages deutschrock.org und auf einmal waren hunderte junge Bands da. Und das hat irgendwie jetzt auch mit dieser Kultur, dass man diese Musik zu Protestzwecken, so wie in den 60er Jahren bei Joan Baez und Dylan, dass man sowas einfach nutzen kann, dass die Musik verstanden wird und unmittelbar wird. Also sich nicht hinter einem Sprachwechsel zu verstecken, sondern einfach klare Message zu bringen. Das hat irgendwie, glaube ich, geholfen. Und zwar natürlich auch, wenn sie auf Englisch gesungen haben, aber auf einmal war das auch bei diesen Demo-Situationen so, dass einfach Bands und Künstlerinnen gespielt haben, die auf Deutsch gesungen haben.
Und das kam auch gut an.
Das kam dann gut an. Das war einfach dann auch, Rüdiger, du hast das eben gesagt, der Friseur war ein Friseur, glaube ich, in deinem Beispiel, der das Poster aufgehängt hat und Feuer und Flamme war. Und du hast halt einfach mal unterstellt, hat wahrscheinlich jetzt nicht groß Affiliation mit den Universitäten gehabt, aber es waren irgendwie alle voll dabei. Mhm. Und das würde ich auch sagen, egal wer an dieser Demo teilgenommen hat, ob das jetzt irgendwie meine Tante war oder jemand anders, der die Sache einfach ideell supportet, da kann man schnell connecten. Und das hat, glaube ich, eine Rolle gespielt.
Ich fand es total spannend. Es war diese zentrale Demonstration in Kiel angesetzt, an der sich dann auch Studierende aus Flensburg und Kiel beteiligt haben. Das war schon auch ein sehr starkes Signal, dass es nicht nur ein Lübecker Interesse ist, sondern dass es um Bildungspolitik und um Hochschulen geht. Und was mich sehr stark beeindruckt hat, herrlicher Sommertag, blauer Himmel, also die Fotos von da mit diesen gelben Plakaten und dem blauen Himmel, die haben sich schon sehr stark eingeprägt. Und Professor Hilgenfeld bei uns an der Uni, Biochemiker, der sagte, ich organisiere einen Sonderzug nach Kiel. Und das haben wir so eine Zeit lang wirklich mitverfolgt. Und das war total interessant, mal zu erfahren, wie man das eigentlich macht, einen Sonderzug zu organisieren. Den kann man nämlich tatsächlich mieten. Aber wenn man das für einen bestimmten Tag machen will, auf einem bestimmten Streckenabschnitt, dann ist das schon ein anspruchsvolles Vorhaben. Und ich erinnere die Szenen am Lübecker Hauptbahnhof, wie dieser Sonderzug dann endlich einfuhr aus Richtung Hamburg. Und die Studierenden mit ihren Trillerpfeifen einstiegen und dann ab nach Kiel. Da war so ein Leichtflugzeug dabei. Also ich habe mich gewundert, aus welchen Richtungen überall Beiträge und Organisation zu dem Vorgang. Das Leichtflugzeug ist dann über diesem Zug in Richtung Kiel geflogen, hat fantastische Aufnahmen gemacht. Die waren unterlegt mit Sonderzug nach Pankow. Ein tolles Video davon. Ich habe mich noch versucht, mit Udo Lindenberg in Verbindung zu setzen. Wir wollten es nämlich ganz gerne veröffentlichen und da mussten wir natürlich die Rechte haben. Der Kontakt hat leider nicht geklappt.
Ja, aber so ein Udo Lindenberg hätte wahrscheinlich als junger Mensch dann in den 2000er bis 2010er Jahren auch mehr Erfolg gehabt mit deutscher Musik. Ne? Das hattest du ja eben auch schon gesagt.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wann sein Revival losging, aber ich glaube, in den 2000er Jahren hat der auch noch mal einen Schub gemacht. Da gibt es in diesem Roman von Stuckrad Barre, Panikherz, berichtet er über seine Udo Lindenberg-Leidenschaft. Und eigentlich ist dieser Roman eine ganz gute Beschreibung von den Ups und Downs auch der Lindenberg-Karriere. Da kann man das gut sehen. Er hat nämlich dann in den späten 2000er hat das auch wieder Fahrt aufgenommen, dass der mehr Platten verkauft hat. Den hätte man wahrscheinlich erreichen können, wenn man im Atlantik an der Hotelbar ein Eierlikör bestellt hätte in der Zeit.
Alles das habe ich gemacht.
Nein, wirklich.
Atlantik wurde zu der Zeit renoviert und er war in einem anderen Hotel untergebracht, das mir aber der Portier nicht sagen wollte.
Aber ich habe die Pizzeria kennengelernt, wo er dann immer isst. Also wenn er nicht im Atlantik ist, dann ist er dort in der Pizzeria, die da auch um die Ecke ist. Da gibt es auch gute Geschichten darüber.
Ja. Zusammen hätten wir es geschafft.
Ja, zusammen hätten wir es geschafft, genau.
Heute vereint auf jeden Fall, ja. Horst, wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, in der Zeit ging es ja auch los mit 4G, man dachte darüber nach. Kannst du uns einmal erklären, was genau das ist und wie uns das in der Kommunikation vorangebracht hat, auch heute noch?
Ja, genau. Also wir sehen ja eine deutliche Veränderung. Also zum einen, was die Endgeräte angeht, ne, dass wir damals noch keine Smartphones in dem Sinne hatten. Es gab so diesen Hype, der dann gerade so vorbei war mit 2000, ne, wo man gesagt hat, ne, jetzt geht die Mobilfunkbranche ab. Da waren ja auch diese Versteigerungen der Lizenzen, die extrem viel Geld gekostet haben. Aber man hat im Hintergrund daran gearbeitet und man würde sagen, so mit, glaube ich, eher der Einführung des iPhones 2007, 2008 war das in der Fläche angekommen, ne, dass wir wirklich, neben den Dingen, die wir vorher mit dem Telefon gemacht haben, telefonieren, natürlich auch die neuen Anwendungen, ne, wir hatten ja schon über Facebook, Skype und so weiter gesprochen, das konnten wir dann auf unseren Smartphones machen, aber auch dann Videos schauen, also Downloads dementsprechend durchführen. Also da ist einiges passiert. Was in Deutschland so ein bisschen unter Schmerzen war, weil wir, wie gesagt, durch diese Lizenzierung, da hat der Finanzminister sich gefreut, dass für die Lizenzen so viel Geld ausgegeben wurde, wir aber dann kein Geld mehr hatten, beziehungsweise die Unternehmen kein Geld mehr hatten, um den Mobilfunk überhaupt aufzubauen. Also sowas wie 3G, 4G überhaupt hinzubekommen. Und seitdem haben wir auch neue Anbieter, ne, neben der Telekom, glaube ich, die man kennt, aber auch ausländische Anbieter, weil die deutschen Unternehmen, die damals mitgeboten haben, sich so übernommen hatten, dass sie die Infrastruktur gar nicht aufbauen konnten.
Ah, okay. Ja. Also das ist dann wirklich auch in der Zeit erst entstanden und groß geworden.
Ja, ja.
Mhm. Okay, ja. Alles klar. Mhm. Hat das bei euch an der Uni damals auch schon so eine Rolle gespielt?
Ich weiß, dass wir hatten seit Anfang der 90er Jahre den Informatikstudiengang. Das wäre noch ein eigener Teil wahrscheinlich des Themas, weil die Uni Anfang der Nullerjahre tatsächlich noch medizinische Uni hieß, im offiziellen Namen. Und das passte also seit mindestens 8 Jahren nicht mehr so super gut zusammen mit dem Informatikstudiengang. Mhm. Damals war dann auch die Umstellung vom Diplom auf Bachelor und so weiter. Mhm. Und die Informatikfachrichtungen boomten zu der Zeit. Also das ist später dann in dieser Dotcom-Blase erstmal runtergefahren worden, aber so Anfang der 2000er Jahre war auch der Studierendenzuspruch sehr groß zu diesen Studiengängen. Und ich erinnere mich noch, als das erste Mal WLAN auf dem Campus realisiert war, dass das auch ein starkes Argument für ein Studium in Lübeck gewesen ist. Hier lässt sich mit WLAN studieren.
Ja, was auch interessant ist, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, weil das heute ja auch ein Thema in Lübeck ist, sind solche neuen Ansätze wie Verkehrssteuerung zu machen, ne? Also Fahrzeuge miteinander zu vernetzen. Ich habe zuletzt mal wieder bei mir aufgeräumt und ich habe immer solche Projektideen gesammelt und warf sie nicht weg, die sind dann im Stapel weit unten und da hatte ich mal durchgeschaut. Da hatten wir 2008 oder 2009 einen Vorschlag zusammen mit Stefan Fischer von der Universität zu Lübeck und gesagt, wir wollen ein Verkehrssystem in Lübeck machen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, das hatten wir vorgestellt zu dieser Zeit, aber es hat den Anklang nicht gefunden oder muss sagen, vielleicht war die Zeit auch noch nicht reif, ist insofern gerade präsent, weil es in Lübeck jetzt nochmal ein Thema werden. Sagt, ja, wir wollen jetzt, dass der Verkehr mehr fließt, wir wollen das Verkehrssystem überarbeiten, damit wir in Zukunft ohne Staus durch Lübeck kommen.
Ja. Smart City.
Ja, genau. Ja. Das waren Themen, ne, von Smart City, die wir da gehabt hatten, ne, auch zu einer frühen Zeit. Gut, das ist bei Hochschulen ja oft so, ne, dass sie natürlich mit ihrer Forschung vielleicht ein paar Jahre davor sind, aber gewisse Dinge, muss man schon sagen, haben 10, 15 Jahre gedauert, wo wir uns von den Hochschulen schon intensiv in den Zeitraum beschäftigt haben. Mhm.
In dem Zeitraum, in dem ihr das gemacht habt, haben wir an der MHL in Kursen noch gelernt, wie man Dokumente öffnet und speichert. Das war noch eine sehr analoge Studienzeit. Mhm. Muss ja fairerweise sagen, sowas wie Stabstellen für digitale Themen, Professur für digitale Kreation, das gab es alles noch nicht. Das war noch 20 Jahre oder mehr entfernt. Und tatsächlich haben wir dann geschaut, was an der Uni und TH passiert, weil oder Kollaboration gemacht mit Studierenden in Medienstudiengängen. Aber das war, ich staune, wenn du das berichtest. Da waren wir ganz woanders.
Ja, in der Uni ging es dann auch so los mit, kann mich auch daran erinnern, Vorlesungsaufzeichnungen. Ne? Also, dass wir dann über Plattformen schon die Vorlesungen aufgezeichnet haben, den Studierenden zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, das war so 2005, 2006, wo wir damit angefangen haben.
Also schon vor Corona eigentlich.
Ja, definitiv, lange vor Corona, ja. Ja, damals, glaube ich, neu war auch etwas, sagen wir, wo man dazugelernt hat. Das waren natürlich noch nicht die Werkzeuge, die wir jetzt hatten, aber die Studierenden haben aus meiner Sicht schon davon profitiert. Ja. Mhm. Auch die Interaktion mit den Studierenden, die hat sich doch sehr gewandelt. Also ich glaube vorher, wie man das so macht, an der Tafel hinschreiben, ne, wann man sich wieder trifft und wo. Das war, glaube ich, am Anfang der 2000er vielleicht noch so, aber das hat sich innerhalb von ein paar Jahren sehr gewandelt. Kommunikation über E-Mail, die Kommunikation der Studierenden untereinander. Ne, Fabian, das hattest du ja schon gesagt, ne, wie man sich zu Veranstaltungen trifft oder sein Studium organisiert. Das hat zu der Zeit angefangen. Mhm.
Ja, stimmt, das hattest du vorhin erzählt in deiner Studienzeit. Kannst du davon noch mal erzählen?
Ja, das war eben interessant. Also ich glaube, so in meiner Peergroup, ich habe 2003 angefangen zu studieren und so späte 90er, um das Jahr 2000 rum, ich glaube, ich war in meiner Altersgruppe einer der Letzten, die ein Handy hatten. Diesen Nokia-Knochen, ne? Das ganz schwere Ding, wo der dir besser nicht auf die Füße fällt, weil das irgendwie so viel wiegt.
Unzerstörbar.
Ja, genau.
Ja.
Ich weiß, früher hieß es Knochen im allgemeinen Sprech. Ja. Und da hat eine SMS so und so viel Cent gekostet. Es gab schon Verträge, aber das war irgendwie für Businessleute und ich sag mal Reiche in Anführungszeichen. Für Studierende war das irgendwie nichts. Also hatte man eine Prepaid-Karte für 10 Euro und hat sich, also eigentlich auch ein gutes Kontrollmedium, ne? Überlegst du dir sehr genau, wofür du jetzt deine 20 oder 40 Cent ausgibst und was schreibe ich jetzt genau rein, diese Nachricht, da muss Wichtiges rein, sonst schreibe ich sie gar nicht und jetzt nicht mit einer Flatrate, ich kommuniziere mal alles raus, was mir gerade so eingefallen ist. Und da war so eine Mischung aus Kommunikation über SMS, wenn es wirklich wichtig ist. Heißt auch, es piept. Ich konnte am Anfang, glaube ich, noch nicht mal den Ton ausstellen. Also Vibrationsalarm hatte das, glaube ich, nicht. es piept in der Tasche, da gehe ich davon aus, kommt eine wichtige Nachricht. Wer könnte das sein? Irgendwie Notfall, meine Eltern oder meine Kommilitonen, die mir sagen wollen, ah, leg dich wieder hin, die Vorlesung fällt aus. Das wiederum war meistens über StudiVZ. Und da hatte man dann so eine neue Kommunikationswege, so wie Horst das beschrieben hat. Also ich wusste, okay, SMS, das ist neu, StudiVZ, später Facebook in einer geschlossenen Gruppe, das ist neu. Und das konnte man sich übrigens damals ja personalisieren, weil Facebook sah nicht so aus, wie es
heute aussieht,
unsere durchschnittlichen Heranwachsenden jetzt kennen, sondern man konnte so Widgets reinladen, also Sportergebnisse, Wetterbericht und konnte sich die Seite personalisieren und so konnte ich mir die eben gestalten. Sag, okay, das ist hier meine Gruppe, wo ich erfahre, ist morgen Soziologie ja oder nein? Und was ist mit den Sportergebnissen und muss ich eine Jacke anziehen oder nicht? Das ist zentrale Information für einen Anfang 20-Jährigen. Was will ich morgens um 8.30 Uhr wissen? Das heißt, ich habe Facebook nicht genutzt, um irgendwie Quatsch zu schreiben, sondern das war irgendwie neu. Hat diese.
Ja. Um da nochmal drauf einzugehen, SMS finde ich sehr interessant. Also wenn man gerade in der Mobilfunkbranche das gar nicht auf dem Schirm hatte. Also die SMS ist so ein eher ein Abfallprodukt. Eigentlich werden damit die Geräte gesteuert. Also das heißt, man kann damit Informationen über das Mobilfunksystem sagen, ne? In welchem Netz bin ich? Es gab gar kein Geschäftsmodell dahinter und man hätte sich zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht vorstellen können, dass man über diese Tasten, wir hatten ja Tastentelefone, dann solche Texte tippt, die zwar kurz waren, aber ich meine 120 Zeichen zu tippen auf so einem Tastenfeld, ne, da gibt es ja keine Buchstaben drauf, sondern da gibt es ja nur die Zahlen von 0 bis 9 und ein paar Sonderzeichen, war schon besonders. Also ich glaube, da war auch die Mobilfunkbranche überrascht, dass das so ein Erfolg wurde, ne, weil am Ende konnte man da wirklich auch Geld mitverdienen.
Ja. Ich würde jetzt vielleicht gerne mal in die Zeit heute springen und mit euch drüber sprechen, was haben diese Entwicklungen aus den 2000er bis 2010er Jahren sich auf heute ausgewirkt. Rüdiger, vielleicht fangen wir mal bei dir an. Was meinst du, was hat dieser Wandel, dieser Kampf, Lübeck kämpft für seine Uni, für Auswirkungen auf heute noch?
Also das Jahrzehnt, ich hatte es vorhin schon angesprochen, das sind die Jahre gewesen, wo die Uni dann ihren alten und lange nicht mehr aktuellen Namen ablegte, nur noch Universität zu Lübeck hieß. In der Zeit war das erste Mal ein Naturwissenschaftler Rektor, Professor Trautwein. Vorher waren es immer Mediziner gewesen. Und umso unverständlicher war es dann eigentlich das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Lübeck kämpft für seine Uni, dass in so ein Aufbaujahrzehnt, in dem auch an neuen Studiengängen so viel passierte, da plötzlich eine Klappe fallen sollte. Daher sicher auch diese Empörung darüber. Die Studiengänge Biomedical Engineering, glaube ich, anfangs als gemeinsamer Studiengang zusammen mit der damals noch Fachhochschule, heute Technische Hochschule. Differenzierte sich das Informatikspektrum immer weiter aus an der Universität. Computational Life Science hieß der Studiengang am Anfang, heißt heute Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften. Die Studierendenzahlen erhöhten sich entsprechend natürlich dadurch, die medizinische Ingenieurwissenschaft als dritter neuer Studiengang in den Jahren. Und die funktionierten sehr gut und sind bestimmt auch das Argument gewesen, mit dem an der Universität dann gesagt wurde, wir erweitern unser Studienspektrum weiter. Es kam dann danach die Psychologie dazu, die Gesundheitswissenschaften, jetzt in den letzten Jahren mit Akademisierung von Hebammenausbildung, Ergotherapie, Physiotherapie und so weiter, sodass das Spektrum zu dem Slogan, wie die Uni ihn ja heute immer noch hat, im Fokus das Leben, als eine Uni, die sich an den Lebenswissenschaften ausrichtet. Das ist in der Zeit das erste Mal so erkennbar geworden, sichtbar geworden und führt in der Gegenwart eben weiter. Wir haben jetzt knapp 6.000 Studierende und Anfang der 2000er Jahre waren es noch so um und bei 2.000 Studierende. Also die Zahl hat sich seitdem immerhin verdreifacht. eine weitere zweite Folge dieser Nahtoderfahrung, sage ich mal, von Lübeck kämpft, war, dass die Idee der Stiftungsuniversität entstand. Mit dem Hintergrund, dass man mit der Änderung der Rechtsform weniger leicht von außen Maßnahmen ausgesetzt ist, die sich in das Studienspektrum einmischen wollen. Die Umwandlung hat stattgefunden. Es ist ein großer Schritt für die Universität gewesen, auch ein Schritt, der sehr weit wirklich kommuniziert werden musste, erstmal innerhalb der Studierendenschaft, innerhalb der Mitarbeiterschaft. Da gab es anfangs durchaus Fragen, ob das der richtige Weg ist. Und ich glaube, heute kann man sagen, in einer Stadt wie Lübeck, die so stark von Stiftungen, mit Stiftungen gesegnet ist, kann man ja sagen, ist es bestimmt der richtige Schritt gewesen.
Hm. Ja. Wie ist das bei dir, Horst? Wir haben ja vorhin schon über 4G, 5G-Entwicklung gesprochen. Wie ist da der Stand heute?
Ja, ich würde sogar ein bisschen weitergehen. Also wenn ich mir angucke, was in den Jahren 2000 bis 2010 entstanden ist, so im Bereich der Netze, Netzwerke, da ist extrem viel passiert. Also sowas wie das Internet gab es vorher so noch nicht, ne? Also in den 2000er hatte die wenigsten Haushalte irgendwie einen festen Internetanschluss. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten ein Telefon und dann irgendwann hat man sich so ein Modem gekauft und dann hatte man irgendwie einen Provider, einen Zugang. Dann hat man dieses Modem gestartet, dann konnte man dann ins Internet. Das waren immer sehr reglementierte Zeiten, ne? Weil man ja dann nicht mehr telefonieren konnte. Und natürlich hat das auch Geld gekostet. Man hat sich dann ganz klar überlegt, was macht man dort im Internet. Ne? Und wenn man sich anschaut, das hat sich extrem gewandelt. Also wir haben jetzt DSL, Glasfaser teilweise. Das Internet ist präsent über die vielfältigen Wege. Die ganzen Mobilfunktechnologien haben sich entwickelt. Du hast ja genannt 3G, 4G. Heute haben wir 5G. Wir reden oder arbeiten schon als Wissenschaftler an 6G. Aber auch WLAN. Ne? Das ist einfach da. Es ist präsent. Und das hat, finde ich, extrem auf unsere Arbeitsweise, auf unsere Gesellschaft einen Einfluss gehabt, inklusive der ganzen portablen Geräte, die sind dadurch ja erst möglich geworden, so dass ich sagen muss, es war eine sehr, sehr interessante, spannende Zeit. Ne? Also so Dinge wie Bluetooth, die sind wirklich erst von 2004, glaube ich, oder 2003, 2004 entwickelt worden. Ne? Heutzutage, wir haben das alle. Ne? Ich meine, wer läuft nicht mit seinen Stöpseln im Ohr herum oder hat irgendwie eine Smartwatch, die darüber verbunden ist. Und da ist, finde ich, extrem viel passiert, was uns heute, wo wir heute von profitieren.
Um das mal einzuordnen für jüngere Zuhörer, weil du gerade von diesem Modem sprachst, so 54K-Modem, wo es
ja, genau.
Macht so ein paar lustige Geräusche. Und
ich kann das ja mal abspielen.
Ich spiele das doch mal ab. Ich werde da auch ganz nostalgisch.
Es hat es eingewählt und jetzt fängt die Kommunikation an. Genau. Also was wir jetzt gehört haben, ist nur dann ein bisschen technisch erklärt. Also erst wurde gewählt, also man hat jetzt eine Nummer gewählt, man musste wirklich anrufen und dann haben zwei Modem sich unterhalten und da konnte man mithören sozusagen. Die fangen mit einfachen Tönen an, irgendwann werden das komplexere Töne, das klingt für uns wie Rauschen und dann festzustellen, mit welcher Datenrate können wir überhaupt übertragen, ne? Wenn man schlechte Telefonverbindung hatte, dann waren das nur ein paar Kilobit oder es konnten bis zu 56 Kilobit sein. Und wenn es dann still ist, dann hat die Kommunikation funktioniert und dann konnte man ins Internet.
Es hat bei mir zum Beispiel etwa eine Minute gedauert, bis es still war in der Regel. Und so als Teenager hat man ja nicht immer die Geduld, die man als erwachsener Mensch vielleicht hat. Und diese Einwahlzeit kam ewig vor. Und ich erinnere mich daran, für ein Referat im Musikunterricht einen versucht zu haben, einen Song runterzuladen. Kannte mich mit dem Thema nicht aus. Ich weiß auch nicht genau, was das war, aber dass mein erster Versuch war, Musik downzuloaden. Ich hatte in der Schule gehört, dass sowas ging. Mhm. ist völlig neu und probiert dann eine MP3, das ist schon eine komprimierte Datei, eines etwa 3-minütigen Songs runterzuladen. Das hat 3 Stunden gedauert fast mit dem 54K-Modem, nur mal für die jüngeren ZuhörerInnen. Das heißt, man legt 3 Stunden die Telefonleitung der Eltern lahm, um einen Song zu hören, der jetzt einfach wie selbstverständlich über Spotify, Apple Music mal so eben selbst im ICE vermutlich einfach so gestreamt wird. Das ist ja eine ganz andere Zeit.
In der es jetzt also das auch WLAN gibt.
Genau.
Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen.
Ich finde vielleicht einen Aspekt, den wir noch mal beleuchten können, würde ich mich auch, Fabian, für dich das interessieren. Wir hatten ja, das gesagt, Musik runterladen. Ne? Also da war das ja noch gar nicht so richtig geklärt, weil auch die Musikindustrie wurde durch diese ganze Digitalisierung überrascht in der Form. Ne? Wir haben uns so verwandelt. Vorher hat man Tonträger gekauft. Ne? Also bei uns waren es am Anfang Schallplatten, dann kam die CD und dann kam diese MP3-Player ins Spiel. Und wir damals auch zu, ich sag mal, auch die Hochschulen haben sich da Gedanken dazu gemacht, weil dieses Tauschen, man konnte ja Musikstücke tauschen. Das hat aber zu auch dementsprechend Datenverkehr geführt, sodass die Hochschulen oder andere sich wirklich Gedanken dazu gemacht haben, geht das überhaupt, ne? Wird das das Internet vielleicht sehr, sehr stark belasten? War damals wirklich eine dieser Fragestellungen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, also jetzt aus der Perspektive als Musikpädagoge oder auch selber als Musiker, wurde das so ja als Bedrohung wahrgenommen, diese Digitalisierung, vielleicht auch die einfache Möglichkeit, Musik zu tauschen, ne? Bricht den Musikern das Geschäftsmodell weg oder kann ich davon noch leben?
Ja, das hat den praktizierenden MusikerInnen das Geschäft oft ruiniert. Das tut es immer noch. Also das war mit, würde ich sagen, der Möglichkeit, Rohlinge und CD-Brenner zu kaufen in den 90er Jahren schon so. Das war mit den Napster, eMule, mit diesen Plattformen, wo man illegal, legal, Fragezeichen, Downloads machen konnte im Jahrtausendwende. Dann noch krasser. Und diese Metallica-Napster-Klage hat da vermeintlich für Ordnung gesorgt. Aber da war man nicht vorgefeit, dass wenn irgendjemand das in diese Tauschbörse reingeladen hatte, zum Beispiel ein Album meiner Band, da war das halt im Netz. Und ab da, ja, ist die Frage, wer das kauft. Also diese Idee, in bestimmten Szenen ist das ja so wie bei wie Heavy Metal, dass man auch das Artwork und das Booklet will, das ganze Paket. Und in anderen Kulturen geht es nur um die Musik, um dazu zu tanzen, also in anderen stilistischen Ausprägungen. Da war das ein Riesenproblem. Das ist jetzt mit Streaming auch noch so. Ich glaube, Tayo Cruz hatte so den meistgestreamten Song 2016, hat dann irgendwie für fast 100 Millionen Streams $2,000 verdient. Also es sind so Riesenprobleme, die das gemacht hat. Und wir haben versucht, die zu klären. Kleine Anekdote, wir haben gesehen, im Internet verfolgt und auch in Printmedien gelesen, dass die Band Pearl Jam versucht hat, auf dieses Phänomen zu reagieren. Und gesagt, gut, die Menschen laden MP3s runter, Dateien, wir brauchen gar nicht mehr jetzt irgendwie so einen physischen Datenträger, oder dann soll das so sein. Dann haben sie ihre Fans aufgerufen, bringt doch einen USB-Stick mit. Und die können dann sagen, was sie sich leisten können oder wollen. Und irgendwie einige geben $10 und andere 50 Cent. Mhm. Und die können dann das Konzert live, bevor das irgendwo als Bootleg illegal im Netz ist, können sie sich das hinterher, können sich anstellen. Das dauert dann vielleicht eine Stunde, aber können es umsonst mitnehmen. Aber offiziell genehmigt von der Band. Und haben wir mal bei der GEMA angefragt, und wir sind da Mitglieder, gesagt, ja, wir möchten das auch gern machen. Wir möchten die MP3s verkaufen. Ja, wie MP3s, wie verkaufen? Und dann erstmal werden Mails gar nicht beantwortet, dann gibt es großes Unverständnis. Das heißt, die Verwertungsgesellschaften sind gar nicht handlungsfähig oder so schnell, wie sich der Markt verändert, nicht handlungsfähig. Ne? Das sehen wir immer wieder.
Ich erinnere mich an die Zeit als junger Familienvater damals, dass unser Sohn so im beginnenden Teenageralter auch diese Tauschbörsen benutzte. Und das war unter bestimmten Bedingungen legal oder wenigstens toleriert. Unter anderen Bedingungen war es nicht legal. Und es hat nicht nur zum starken Vermehrung des Datenaustausches in technischen Weg geführt, sondern auch zu einem starken Rechtsanwaltskontakt, den wir dann hatten, der eingeschaltet wurde tatsächlich. Mhm. Rechtsanwälte wurden aktiv und wir mussten uns damit auseinandersetzen, was unser Sohn da im Keller eigentlich so die Nächte lang sich runtergeladen hatte.
Mhm. Und diese Kanzleien gibt es ja auch heute noch, ne? Also, ja. Das verfolgt uns auch heute. Wenn ihr jetzt an diese Zeit zurückdenkt, was würdet ihr sagen, habt ihr daraus gelernt? Vielleicht fangen wir bei Fabian mal an. Was nimmst du aus der Zeit mit für heute Positives?
Schwierige Frage, weil ich jetzt so vieles antworten könnte. Woran ich immer denken muss, ist, dass die, das war, ich hatte vorhin dieses Stefan Raab-Beispiel gemacht, aber wie auch die, also so großen Plattformen wie, erstmal gab es MySpace, das hatten wir, glaube ich, heute noch gar nicht, wo Menschen einfach Musik oder irgendwie Podcast, irgendwas hochladen konnten. Dann gab es YouTube. Da gab es ja, das war ja noch gar nicht klar in den 2000ern, ob sich das durchsetzt. Es gab auch
Meta-Café. 2005 war das mit YouTube, genau.
Meta-Café und PTA war so eine rumänische Plattform, wo es viel mehr gab. Ob das legal war, Fragezeichen, aber so verschiedene Plattformen. Und dann nehmen Fernsehsender Einfluss und soziale Medien, da wird Musik oder Popkultur verhandelt. Und für mich, was ich mitnehme, ist, dass das die Nullerjahre meiner Auffassung nach so ein bisschen der Ursprung war, dass sich das die Musikwirtschaft, das ganze Musikbusiness komplett verändert. Und einmal wird, als würde alles in die Waschmaschine geschmissen, irgendwie rotes Shirt, weißes Shirt, kommt rosa raus. Und dann muss ich mich hinterher mit dieser Situation auseinandersetzen. Meine rote und weiße Musik ist jetzt rosa geworden. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Bild ist, aber es ist jetzt halt so. Und ich muss dann darüber nachdenken, was, also neues Medium, es haben sich Sachen vermischt, da reden andere Menschen mit. Und das ist nicht immer schlecht oder nicht immer gut, sondern es ist einfach anders. Mhm. Und das ist für mich so ein Key-Takeaway der Nullerjahre, was bis heute angehalten
hat.
Ja,
klar.
Das würde ich so mitnehmen als zentrales Lerngewinn.
Ja, also es waren Umbrüche, aber man hat auch den Umgang damit gelernt.
Genau, deswegen, das hat negative Seiten, das hat positive Seiten, aber das ist halt so und das ist, die Auswirkungen sind immer noch da. Und da hat man eben, ja, der so am Anfang wohnt ja auch eine Magie inne, auch viel Chaos. Und genau das haben wir immer noch.
Wie ist das bei dir, Horst?
Ja, was ich mitnehme, ist, dass, ich sag mal, Technologie Zeit braucht. Also, dass wir von den Dingen, die wir in der Forschung im Labor machen, bis es, ich sag mal, für jeden zur Verfügung steht, da können langere Zeiträume in Betracht gezogen werden. Ne? Und bis sie in der Gesellschaft ankommen, finde ich noch mal länger. Also ich glaube, wir reden von eher den Zyklen von 10 Jahren. Ne? Ich glaube, das wird jetzt auch in dem Thema 5G festgemacht, 6G. Auch die denken darüber nach, sagen, in der Forschung fangen wir jetzt mit 6G an. 5G wird erstmal noch ausgebracht, bis wir das bei uns zu Hause merken. Dann werden noch mal 10 Jahre ins Land gehen.
Ja.
Aber sind immer noch interessante, spannende Entwicklungen und auch daran festmachen, wenn man sich anschaut, was wir, sagen wir mal, jetzt die gesamte Forschungscommunity, was wir oder auch die Ingenieure in den 2000er bis 2010er entwickelt haben, es hat einen Einfluss, es hat einen Impact. Also wir können Dinge verändern. Ich frage mich manchmal, ob wir sie richtig, die Technologien nutzen und ob wir vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achten sollten, was wir entwickeln und diese Werkzeuge besser verstehen, was Menschen damit machen können. Ne? Also auch, wenn man jetzt Facebook betrachtet, welchen Einfluss das hat, dass das Internet, so wie wir es geschaffen haben, am Ende jemanden in eine Blase hineinbringt, ne? Dass gewisse Veränderungen in der Gesellschaft nicht unbedingt positiv sind, das nehme ich auch mit. Also eine gewisse Verantwortung, die wir als Ingenieure haben.
Mhm. Und bei dir, Rüdiger?
Das ist bestimmt eine Zeit großer Veränderung gewesen. Aber was gerade aus ganz aktueller Sicht für mich überraschend ist, dass man in solcher Zeit wie Anfang des Jahrtausends von bestimmten Entwicklungslinien ausgeht und glaubt, dass die sich eigentlich so in Zukunft durchsetzen werden und immer dominierender werden. Globalisierung war damals ja ein Stichwort. Man hatte das Gefühl, die Welt wächst näher zusammen. Freihandel, jemand, der konsumkritisch gegenübersteht, hat es eventuell damals auch schon sorgenvoll gesehen, wie stark der Warenverkehr, der weltweite, unsere Gesellschaften und offenbar auch unsere Zukunft bestimmt. Und das, was wir jetzt gerade erleben mit dem Börsencrash und den Zöllen, die plötzlich international wieder eine so bedrohliche Rolle spielen, das hätte ich in der Zeit nicht für möglich gehalten.
Mhm. Ja, dann muss man, glaube ich, dazu sagen, dass wir heute am 9.04.2025 aufnehmen, die Folge in ein paar Tagen ausgestrahlt wird und sich bis dahin vielleicht auch noch sehr viel ändern kann. Also die Zeiten sind sehr schnell geworden. Ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Gespräch. Vielen lieben Dank. An alle Hörerinnen und Hörer, drücken Sie auch auf den Abo-Knopf. Wir freuen uns über jedes Abo. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.